Heute ist mein Thema, höre des Meisters Stimme. Höre des Meisters Stimme. Wir haben schon einiges gehört, Gott redet, Gott ist der Meister. Und ich möchte hier in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Weißt du, in der Bibel steht, meine Schafe hören meine Stimme. Aber das ist, was ich heute Morgen bringen möchte, ist ein bisschen mehr als nur meine Schafe hören meine Stimme. Der Meister ruft dich. Der Meister ruft dich. Aber bevor ich auf das Thema eingehe, die Vorträge von gestern, von morgen und Nachmittag und abends sind auf CD oder können bestellen. Und ich denke, die sind sehr gut, auch weiterzugeben, ganz besonders was Okkultismus anbelangt und New Age und Esoterik insbesondere. So, das Zeugnis ist gut. Ich habe kurz im Internet noch vom Frauenbrunch hineingehört und ich denke, das ist wichtig, dass es einfach gehört wird. Es nützt nicht, wenn wir nur hier gehört haben, sondern ich möchte, dass alle hören sollten, dass die Menschen die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit ist, was die Leute frei macht von dem ganzen Zauber. Und da siehst du, das ist mir auch gestern Abend so groß geworden, wo die Leute überall verstrickt sind. Es sind oft Kleinigkeiten, Lappalien. Und du denkst gar nicht, du denkst nicht, weil du es nicht weißt. Und es ist so wichtig, dass du informiert bist, wie der Teufel arbeitet. Dann kannst du auch ganz gezielt gegen die Sache angehen. Also horch dir die Sachen an oder bestell die CD hinten, die von diesen beiden Vorträgen. Dann, ich lade dich ein für Mittwoch, das Wirken des Heiligen Geistes in der Endzeit. Der Heilige Geist wirkt in der Endzeit anders, als er in der Urzeit gewirkt hat. Damals, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, der Heilige Geist ist weitergegangen, ist nicht stehen geblieben. Und wir sind in den letzten Zügen der Weltgeschichte. Und zurzeit wird Weltgeschichte ganz neu wieder geschrieben. Da verändern sich Dinge im Nahen Osten oder Nordafrika oder in der islamischen Welt. Die Dinge verändern sich und wir sollen langsam aufwachen. Es ist Zeit, dass Volk Gottes aufwacht. Was der Meister zu sagen hat, also was Jesus zu sagen hat, das Wirken des Heiligen Geistes in der Endzeit. Dann am Freitag, dein verbrauchtes Leben soll regeneriert werden. Viele sind ausgebrannt. Als gestern gebetet wurde, da sind Leute, ja, der Herr spricht nicht mehr zu mir. Oder ich fühle Gottes Gegenwart nicht mehr. Oder was die Leute auch alles für Probleme haben. Ausgebrannt und ich bete schon und fasse, habe 40 Tage gefasst, hat eine Frau gesagt, alles ist lieb und nett und gut. Gott möchte dein verbrauchtes, dein ausgebranntes, dein ausgepowertes Leben wieder ganz neu gebrauchen oder neu auffrischen, neu auffüllen. Und viele Leute merken es nicht. Mir ist auch gestern groß geworden. Weißt du, die beten für die ganze Welt. Die sollen lieber für sich selber beten, bevor sie für die ganze Welt beten und beten für alle Menschen und so weiter. Aber das nimmt die Kraft weg. Wenn du für andere Leute betest und selber nicht stark genug bist, bist du am Schluss ein leerer Topf. Und deshalb ist es so wichtig, fang bei dir an zuerst, werde voll des Heiligen Geistes, dann kannst du was geben, dann kannst du was produzieren, dann bist du kreativ, dann bist du leistungsstark. Also, der Heilige Geist will dein Leben neu regenerieren, dein verbrauchtes Leben. Und manche haben ausgekämpft, ich bin erschöpft, sagt der Elia, bin fertig, ich will sterben. Und manche sind depressiv und das ist das Ende. Wenn du nicht aufpasst, wenn du dem Teufel den kleinen Finger gibst, nimmt er die ganze Hand und am Schluss bist du ausgelaucht. Dann am Samstag, Neustart, fange bei Null an. Wo fangen wir eigentlich an? Weißt du, manchmal mache ich Schlussstrich und sage, jetzt mache ich von vorne an und jetzt manchmal schön einen Schlussstrich zu ziehen. Wir fangen mit Null an. Das ist die Uhr zurückdrehen auf Null und dann fängt es wieder Null an. Und nächsten Sonntag, das nächste Thema um 10 Uhr, erlaube Gott in deinem Leben zu arbeiten. Das ist so wichtig, erlaube Gott in deinem Leben zu arbeiten. Höre des Meisters Stimme. Heute geht es mir nicht also um die Stimme des guten Hirten, sondern mir geht es um die Stimme des Meisters. Das ist ganz was anderes. Als Hirte sagt der Herr Jesus, Schäflein, komm mal her, ich trage dich, ich sorge dich, ich bring dir Futter und ich zeige dir, wo die beste Weide gibt. Aber hier will Jesus was von dir. Er will was von dir und von mir. Und das ist nicht irgendeine Stimme, sondern die Stimme des Meisters ist die Stimme eines Lehrers. Eine Stimme eines Lehrers. Und es geht um mehr als nur Versorgung oder nur Heilung oder nur Befreiung. Gott will etwas tun in unserem Leben. Es geht nicht nur um die Weide, sondern es geht um Ausbildung, es geht um Qualifikation, es geht um den Dienst für Jesus. Es geht um den Dienst für Jesus. Höre des Meisters Stimme. Es geht hier um die Erfüllung deiner Lebensaufgabe. Und jeder von uns hat eine Lebensaufgabe. Wozu bist du da in dieser Welt? Nur um Halleluja zu singen? Wozu bist du da? Nur deinen Sitzplatz auszufüllen als Statist? Wozu bist du da? Was ist deine Lebensaufgabe? Denk drüber nach. Als Schafe wollen wir immer was von Jesus. Oh Heiland, behüte mich, pass auf mich auf, führe mich, leite mich. Aber jetzt ist der Meister vor dir, Jesus. Und es will gelernt werden, auf den Meister zu hören. Und das setzt etwas voraus. Ich weiß nicht, wie viele von euch mal Lehrling waren. Und ich weiß, es ist ja furchtbar, Lehrling zu sein. Also ich wünsche es keinem. Und ich würde es nicht noch einmal machen. Ich weiß nicht, warum manche Leute nach noch zweiten, dritten Beruf lernen wollen und noch Lehrjahre durchmachen. Denn Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also zuerst einmal, als ich in die Lehre kam, ich musste Regale abstauben die ganze Zeit. Und ich dachte, das kann ich zu Hause ja auch. Und das muss ich zu Hause eigentlich, Regale abstauben. Und dann muss ich das alles zuerst mal umpacken. Und da, ich dachte, das ist alles Schikane, was der Meister da von mir will. Und manchmal sieht es in unserem Leben, wenn wir in der Lehre sind, irgendwo was lernen sollen, wir werden schikaniert. Aber Gott schikaniert dich nicht, sondern Gott führt dich. Gott will dir was zeigen, was lehren. So, er setzt was voraus. Und um mit dem Meister zusammenzuarbeiten, ist etwas anderes, als nur ein Schäflein Jesus zu sein, weil ich Jesus Schäflein bin. Nein, es ist mehr, als nur ein Schäfchen zu sein. Du sollst ein Leithammel werden. Du sollst eine Aufgabe im Reich Gottes bekommen. Und das setzt höhere Bildung voraus. Das setzt höhere Auffassungsgabe voraus, als nur mehr zu blöcken. Das setzt also besseres Verständnis voraus. Da muss man den Herrn etwas besser kennenlernen, als nur auf der Weide zu grasen und so weiter. Es will zuhören gelernt werden. Was hat der Meister zu sagen? Und du wirst erstaunt sein, zuhören allein genügt nicht. Ich lese in Johannes 11, Vers 28, da ist die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus, aber ich greife nur einen Vers raus. Martha sagt zu Maria, und überleg, was sind die zwei Frauen? Martha war die Fleißige da in der Küche, die immer gebrutzelt hat und immer gearbeitet hat und immer was gemacht hat. Und Maria, die saß zu den Füßen Jesu und lauschte und lauschte und hat und gelauscht und gelauscht. Und dann bittet die Martha, Herr, sag's doch, dass sie auch mal was in der Küche tun soll. Aber hier, jetzt pass auf, jetzt ist das Ding umgedreht. Der Spieß ist umgedreht hier. In Johannes 11, Vers 28, Martha sagt zu Maria, der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie auf und ging zu ihm. Nur so weit. So, der Meister ist da. Die ist der Meister weggelaufen. Die saß eine ganze Zeit zu Jesu Füßen aber Martha hat's verstanden. Martha ist es, die jetzt ruft. Martha ist die Boten hier spielt. Maria hat so gerne Jesus gehört, saß zu seinen Füßen und sie hat das gute Teil erwählt. Weißt du, Gott zuhören, nur Andacht zu haben, nur Bibel lesen und nur Predigten zu hören, nur konsumieren, das ist eine gute Sache. Aber das ist nicht alles. Leute, und deshalb möchte ich einen Schritt weiter gehen, dass Gott uns weiterführen möchte. Es reicht nicht aus, eine gute Zuhörerin zu sein. Der Herr möchte uns noch mehr sagen. Der Herr ist da und der Herr ruft dich. Der Herr ist da und der Herr ruft dich. Sind wir bereit, die Stimme des Meisters zu hören? Du musst bereit werden, um auf die Stimme zu hören, was er zu sagen hat. Sind wir bereit, uns von Jesus belehren zu lassen? Weißt du, der Meister, der korrigiert, klopft einem auf die Finger. Macht Vorschriften, diktiert und sagt, mach das, mach das, mach das. Ich weiß nicht, also ich wollte schon ein paar Mal als Lehrling die Sachen hinschmeißen und sagen, Schluss damit, ich mache nicht mehr weiter. Ich dachte, ich könnte einen anderen Beruf lernen. Dort wird es besser zugehen. Oder anderen Lehrherrn mir wählen. Ich dachte, der ist nur so komisch. Aber dann habe ich auf der Berufsschule mitgekriegt und so weiter, dass die anderen Meister auch nicht besser sind. Und dass bei denen noch schlimmer zugeht. Weißt du, sind wir bereit, sind wir aufnahmefähig, das Reden Jesu aufzunehmen des Meisters? Wenn der Meister dich ruft, dann hat er dir was zu sagen. Martha ruft ihre Schwester, der Meister ist da und ruft dich. Springst du auch so schnell auf und rennst zu Jesus, weil er was dir zu sagen hat? Können wir das Reden Jesu, des Meisters vertragen? Jesus ist der Meister, nicht ich, nicht irgendjemand von uns. Weißt du, wir haben einen Haufen Zuchtmeister, wir sollen die alle vergessen und in den Sack stecken. Der Meister will mit uns reden, Jesus will mit uns reden, aber manchmal benutzt er so eine Kratzbürste wie Martha. Gott segne sie. Aber Herr, sag's ihr, dass sie auch zupacken soll. Ich meine, die Martha, die war eine Praktikerin, sie hat praktisch alles gesehen, und sie staucht vor Jesus, dass sogar diese Rede in die Bibel reinkommt. Sag's ihr. Aber jetzt sagt der Herr durch die Martha was zu der Maria. Wenn der Meister mit uns reden will, jetzt ist die große Frage, und ich werde sehr persönlich heute, denn es geht mich genauso an wie euch. Und weißt du, wenn Gott zu einem redet, redet zuerst zu einem selber. Nicht zu anderen, zuerst mal zu einem selber. Können wir ertragen, wenn Gott uns korrigiert, wenn er uns kritisiert, wenn er uns mal ermahnt, oder wenn, so wie der Meister uns mal die Leviten verliest, weißt du, was das ist? Willst du einmal mit dem Meister sprechen? Ich war immer froh, wenn ich den Meister nicht sah. Geht's dir auch so? Dann hatte ich meine Ruhe, konnte ich faulenzen. Ich habe nur Lehrgeld gekriegt. Ich habe gedacht, ich arbeite ja nicht für Geld, ich kriege nur Lehrgeld und so, das ist ja nicht viel. Damals waren es 55 Mark und dann waren es mal 75 Mark und dann war ein bisschen mehr dann nachher. Also es war so minimal, dass man davon nicht leben konnte. Das ist schon alles draufgegangen aufs Fahrgeld. Also da musste ich ja nicht schuften. Aber weißt du, wenn der Meister da ist, dann hat man fleißig gearbeitet. So, kann der Meister mit dir sprechen? Ganz manchmal sogar ernst wird. Weißt du, Petrus ist da so ein Fall für mich und ich sehe, wie der Herr Jesus manchmal redet. Petrus, du denkst nicht, wie Gott denkt. So korrigiert er. Du denkst nicht göttlich. Und dann sagt er sogar zu seinem Schüler, zu seinem Apostel, zu seinem Jünger, Satan hinter mir. Was der Junge alles so lernen musste, dieser Petrus, in der Schule des Meisters. Aber der hat es erlaubt, dass der Herr ihn auch mal, und sogar zu den anderen. Oh, ihr Kleingläubigen, wie lang muss ich euch tragen? Ihr Halsstarrigen. Das alles hat Jesus über seine Schüler gesagt. Er redet nicht immer gut. Das ist nicht immer angenehm, wenn Gott redet und wenn der Meister mit uns spricht. Der Meister hat immer, und das ist immer so, wenn der Meister da war, der ist manchmal sehr schroff, sehr streng zu einem und guckt genau zu und dann verwechselst du links und rechts. Dann hast du Komplexe plötzlich, wenn der Meister da steht neben dir. Oft denken wir sind schon so weit im Glauben, wir sind schon so erfahren, so gebildet, so entwickelt. Und dann sagt er doch zu uns, du Kleingläubiger. Ist das nicht entsetzlich? Ich, Kleingläubiger? Aber der Meister ist nicht böse auf uns, wenn wir kleingläubig sind. Er will nur uns helfen, er will uns nur ein bisschen aufmöbeln und nach oben bringen. Der Meister ist der beste Pädagoge, den es überhaupt gibt. Er weiß, wie er uns fördern kann, wie er uns lehren kann. Er kennt seine Erziehungsmethode, denn er hat schon so viele Lehrlinge ausgebildet, der Herr Jesus. Er hat so viele ausgebildet, tausend und abertausend, Millionen. Und jeden hat es so in seine eigene Schule genommen, in seine eigene Methode von ihnen verwandt. Der Meister darf dir was sagen. Hör auf die Stimme des Meisters. Der Meister, Jesus, darf dir was sagen. Jemand anders, ich würde mir von jemand anders nichts sagen lassen. Dann, der ist nicht mein Chef, der ist nicht mein Meister, der ist nicht mein Boss. Aber der Meister, wenn der mich korrigiert, sollten wir die Ohren spitzen, was er uns zu sagen hat. Ich habe mit den anderen keinen Lehrvertrag, aber ich habe mit ihm einen Lehrvertrag. Und selbst wenn ich was falsch mache, der kann mich nicht entlassen, selbst wenn er möchte. Ich habe einen Lehrvertrag mit ihm. Und wenn wir Jesus aufgenommen haben, haben wir einen Lehrvertrag mit dem Herrn Jesus. Wir haben einen Lehrvertrag. Er kann uns nicht einfach rausschmeißen, weil ich jetzt einen Bock geschossen habe oder was falsch gemacht habe. Weißt du, bei dem Heiland darfst du genug Fehler machen und du lernst. Und mir hat mein Meister gesagt, du lernst aus deinen Fehlern mehr als aus deinen Erfolgen. Du lernst aus deinen Fehlern. Wenn du einmal was falsch gemacht hast, einmal die Finger verbrannt hast, einmal irgendwo Lehrgeld bezahlt hast, das weißt du für den Rest deines Lebens. Und weißt du, der Meister hat sich auf dich eingelassen und du hast dich auf den Meister eingelassen. Und jetzt müsst ihr beide kooperieren. Und wir beide müssen lernen, Geduld miteinander zu haben. Du mit dem Meister und der Meister mit dir. Verstehst du das? Verstehst du das? Und wir lernen ja miteinander. Der Meister lernt ja auch durch dich etwas. Er muss geduldig werden. Der Herr muss auch mit uns sehr viel Geduld haben. Deshalb sagt er einmal, dem Herrn Jesus platzt mal der Kragen. Du sagst ja, das ist bei Jesus passiert sowas nicht. Ja, wie lange muss ich euch noch tragen? Wie lange muss ich noch erdulden? Wie lange muss ich noch bei euch sein? Ihr kapiert so gar nichts. Wir wollen einen Beruf hier erlernen. Wir wollen Diener Gottes werden. Mitarbeiter im Reich Gottes. Und wir müssen das alles von der Pike auf lernen. Erlernen von klein auf. Wir wollen so werden wie er, wie der Meister. Wir wollen ja ihn kopieren eines Tages. Wir wollen in seine Spuren gehen. Wir wollen seine Worte so reden, wie er das gemacht hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dem Meister auf die Finger schauen. Nicht nur, dass er uns auf die Finger schaut, sondern wir sollen auch auf die Hand, wie der Meister arbeitet, zugucken, wie er etwas anpackt. Darum müssen wir auch Erniedrigung verkraften können, dass wir erniedrigt werden, dass wir, so wie er, Knechtsgestalt annehmen, Dackel für alles machen, so Laufbursche. Dann schicken mich doch die anderen Gesellen, sagen, hol uns Frühstück, Vesper, und dann muss ich da aufschreiben, was jeder will. Leute, Lehrling zu sein, ist kein Vergnügen. Wer das einmal gemacht hat. Wenn du einmal bei einem Meister in der Schule gewesen bist und bist, dann wirst du nicht immer so sanft behandelt, weder vom Meister noch von den Gesellen. Deshalb wundere dich nicht, auch wenn die anderen Gesellen, die schon im Glauben etwas weiter sind wie du, dass die dich auch so sanft behandeln. Die sagen, mach das, mach das, mach das. Und dann der Lehrbub war das. Immer der Lehrbub. Bist du ein Lehrbub Jesu Christi? Kannst du Laufbursche spielen für ihn? Für seine Mannschaft, für sein Team, für seine Firma. Weißt du, wir müssen lernen, das ist das Große dabei. Der Meister ruft dich, wir müssen lernen zu dienen. Und das ist eine ganz große Aufgabe. Nicht nur bedient zu werden, nicht nur zu konsumieren, wir müssen lernen zu dienen. Und jetzt bist du an der Reihe. Der Meister ruft dich. Der Meister ruft dich nicht nur mehr zu blöcken, der Meister ruft dich jetzt, fang an, was zu tun. Und es ist Zeit, ich glaube, wir sind in einer neuen Phase, wo wir anfangen, das zu tun, was der Herr will. Das erste Wunder in Kana, wir denken, das waren die Putzleute, die die Wasserkrüge füllten. Nein, und seine Diener füllten die Krüge mit Wasser. Die Apostel waren das, die Wasser schöpfen mussten und das tun mussten, was er sagt. Der Herr hat anderen Leuten nichts zu befehlen. Anderen Dienern hat er nicht so befehlen, aber seine Diener, sie schöpften das Wasser. Und einer seiner Diener brachte das Wasser dem Speisemeister. Lies mal genau nach. Nicht die Diener da von diesem Nathanael, auf dessen Hochzeit er war. Nein, seine Diener. Der Herr kann nur seine Diener kommandieren. Der Herr kann nur seinen Dienern befehlen. Als Lehrling bist du nicht der Herr. Wir wären gerne Herren und spielen gerne den Herrn. Du musst das Christenleben verstehen. Christenleben ist nicht Herr sein. Es ist nicht immer leicht, so Diener zu sein. Schöpf Wasser, füll die Krüge mit Wasser, mach das und mach das. Als Lehrling wirst du manchmal regelrecht ausgenützt. Hör mir zu, du bist ein Diener. Du wirst regelrecht ausgenützt. Und ich spreche jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, 40 Jahre oder mehr im Dienst des Herrn. Und zuerst dachte ich, ich bin Prediger, ich bin Pastor, ich habe hier das Sagen. Ich habe überhaupt nichts zu sagen. Ich muss immer hören, was er sagt. Und wehe, wenn ich etwas tue, was nicht von ihm ist. Dann kriege ich zu spüren, vielleicht anders als ihr. Mich nimmt er dann auf die Seite, kommt in sein Sprechzimmer und dann werde ich massiert. Dann werde ich verhandelt. Dann erzählt er mir und macht mich zur Schnecke. Weißt du, wenn du bei dem Heiland in der Schule bist, bist du ein Kadett, ein Ausbildender. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das ist nur ein Werdegang. Und ich bin nicht fertig. Und ich sage euch ehrlich, ich bin mit meinem Beruf und meiner Berufung und meinen Aufgaben nicht fertig, bis ich bei Jesus bin. Der Meister ruft dich. Wir sind hier zur Vorbereitung auf das Wesentliche. Und die Frage ist, was ist das Wesentliche für uns als Menschen? Nicht nur auf die grüne Weide am frischen Wasser zu sitzen, und so weiter und nur von seinem Stecken geführt und geleitet zu werden. Lehrzeit ist oft eine schwere Zeit, Leute. Das gilt auch für den Glauben. Hört mir zu. Weißt du, das erfordert sehr viel Demut, sehr viel Sensibilität. Man muss sich so viel gefallen lassen. Wenn du in der Ausbildung des Meisters bist, du musst dir so viel gefallen lassen. Da kritisieren sie dich, die anderen. Denen machst du niemand recht. Du machst niemand recht. Und du kannst Menschen nicht recht machen. Denn wenn du versuchst, Gott recht zu machen, kannst du Menschen nicht recht machen. Da hast du große Probleme. Und wirst große Probleme bekommen. Du musst nur bemüht sein, dem Meister recht zu machen. Dass er muss nachher dein Berichtsheft lesen. Und er muss nachher sein Zeichen da machen und sagen, ich habe es gesehen und so weiter und begutachten. Nicht die anderen, die Gesellen. Die Lehrzeit ist Erziehungszeit. Jesus sagt, lernet von mir, der Meister, lernet von mir. Als Lehrling sitzt du nicht auf dem goldenen Thron und regierst mit Christus. Vergiss es für heute. Du bist noch nicht offenbart. Du hast noch nicht deinen Gesellenbrief in der Tasche. Der Gesellenbrief. Dann, wenn die Gotteskindschaft offenbart wird, dann wirst du mit Christus auf dem Thron sitzen und regieren. Und selbst nicht einmal da, Brot, da bist du immer nur noch ein Geselle. Du musst noch die Meisterprüfung bestehen. Hast du schon die Meisterprüfung bestanden? Und wir sind auf dem Weg. Als ich in der Lehre kam, ich bin nicht in der Lehre gegangen, das und das zu lernen. Ich bin in der Lehre gegangen, um Meister zu werden. Ich wollte die Meisterprüfung machen, aber das habe ich nicht geschafft. Ich habe meinen Beruf inzwischen gewechselt. Ich habe die Branche gewechselt, bin jetzt bei Gott beschäftigt. Und ich bin auf dem Weg, meine Meisterprüfung zu machen. Und wer eine Meisterprüfung einmal gemacht hat, der weiß, was für Stress das ist, was man alles so lernen muss. Solange du noch in der Ausbildung bist, wirst du immer kommandiert und dir wird's befohlen und musst immer auf Befehle warten, was für einen Auftrag kriege ich heute. Und du musst jeden Tag dir neue Aufträge geben. Bei uns gab's immer die Besprechung dann musste ich in sein Zimmer reinkommen und da saßen wir oder auch die Gesellen dabei und dann hat der Meister gesagt, das und das wird heute gemacht, das und das ist heute dran. Du musst für jeden Tag dir die Aufträge vom Meister schenken und sagen lassen. Kommt, der Meister ruft dich. Das ist hier mal die Frage gewesen oder Ausgangsbasis gewesen. Und weißt du, da hast du nicht viel zu melden. Du kannst vielleicht nochmal strecken und sagen, ich denke, vielleicht könnte man das so machen. Dann, ich werde nie vergessen, dann sagt plötzlich einer, aber du bist noch in der Ausbildung. Du bist noch ein Lehrling. Was willst du da groß melden? Du musst warten lernen in der Ausbildung, in den Lehrjahren. Deine Stunde ist noch nicht gekommen. Du bist nicht der Meister. Wenn der Meister dich ruft, dann will er was von dir. Martha sagt also zu Maria, der Meister ist da und ruft dich. Dann braucht er dich. Dann will er dir was zeigen, dann will er dir was offenbaren. Dann hat er was mit dir vor. In Matthäus 26, ich gehe ein bisschen weiter jetzt, da ist auch wieder, wo der Meister eine Rolle spielt. Ganz andere Rolle als jetzt bei Martha und Maria. Matthäus 26, Vers 18. Und die Jünger fragen, Herr, wo werden wir das Passamal feiern? Wo werden wir das Abendmahl gab's noch nicht, aber Passamal. Und weißt du, was der Herr dann sagt? Geht in die Stadt, da geht ein bisschen spazieren, und dann werdet ihr einen Mann finden, der Wasser trägt, und dann sagt ihm, der Meister lässt dir sagen. Ich möchte, dass du diese Geschichte hier betrachtest, du wirst fragen, wer ist dieser Mann, dieser Wasserträger? Wer ist das? Und dann sagt der Meister hier, das und das legt dir die Worte in den Mund, den Jüngern, die zwei, die er da ausgeschickt hat. Und meine Zeit ist jetzt, dass das Passamal stattfindet und geht in die Stadt und schaut euch ein bisschen um. Und dann der Meister lässt sie sagen, meine Zeit ist, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passamal feiern. Da sprechen Sie doch einen Mann, den Sie auf der Straße begegnen. Bei dir will ich das Passamal feiern. Denk drüber nach. Stell dir mal vor, der Herr Jesus schickt jemand bei dir vorbei und sagt, bei dir will ich mich einquartieren. Will ich das Passamal feiern. Wo ist der Raum und wo ist das Lamm? Du siehst, der Herr will was von einem, wenn er mit einem spricht. Nicht nur als Schäflein willst du was vom Herrn, vom Hirten. Aber jetzt will der Herr was von dir. Da tauschte Rollen. Und dann in Markus Kapitel 14, Vers 14. Und diese Geschichte, dieser Mann, der seinen Raum zur Verfügung stellte, das war Johannes Markus. Kannst in der Apostelgeschichte nachher weiterlesen. Der obere Söller, das war der Abendmahlsaal. Und dort hat sich die Gemeinde versammelt. Das war der Gemeindezentrum später, wo die Christen zusammenkamen. Das war der Johannes Markus, das war in der Bibel der reiche Jüngling, der zum Heiland kam. Und er ging traurig davon. Das war der reiche Jüngling. Er ging traurig davon, weil der Herr sagt, verkaufe alles und gib den Armen. Und ich kenne ja diese Geschichte, könnt weiter studieren. Aber hier Markus 14, 14. Jesus sagt nochmals, also wiederholt sich von Matthäus, aber hier ist es authentischer, weil Markus selber das schreibt wahrscheinlich. Geht in die Stadt, dort wird euch ein Mann begegnen, der einen Wassertrug trägt, folgt, bis er in sein Haus eingeht und dann sagt zu dem Herrn. Der Herr spricht zu dem Herrn. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl esse? Oder das Passalam esse. Der Meister lässt dich fragen. Eine schöne Formulierung, aber harte Formulierung. Stell dir mal vor, wo ist der Raum? Das heißt also, der Mann hat sich schon vorbereitet. Der hat irgendwie schon auf den Meister gewartet. Ich werde nachher darauf eingehen. Hier bei Lukas, das ist die gleiche, Lukas 22, 11, die gleiche Formulierung. Um was würde dich Jesus bitten? Stell dir mal vor, der Meister kommt zu dir und du willst ja in die Schule gehen. Du willst ein Lehrling sein. Und was würde der Meister dich bitten? Was könntest du Jesus anbieten oder für Jesus tun? Was braucht Jesus von dir? Das sind ein paar Fragen, die mich bewegen heute Morgen. Und was könntest du Jesus zur Verfügung stellen von dem, was dir gehört? Zum reichen Jüngling sagt er einmal, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. Das hat er nicht gemacht. Vielleicht auch gut, dass er es nicht gemacht hat. Auch wenn die Apostel traurig darüber waren und sich Gedanken machten, würdest du auch so reagieren wie dieser Herr des Hauses? Wo ist der Raum, den du bereitet hast für das Passalam? Ich will einige Thesen hier aufstellen. Der Hausvater muss den Meister gekannt haben. Denn der reiche Jüngling kam, guter Meister. Hör mal, so kam er ja zu Jesus. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Guter Meister. Der hat nicht nur gesagt, Herr Jesus oder Rabbi, guter Meister. Also er muss den Herrn gekannt haben, aber hier noch nicht ganz. Und vielleicht nimmt der Herr auch nicht immer alles von uns gleich, wenn wir ihm was anbieten. Und dass er gleich sofort das macht, was wir gleich tun möchten. Der Hausvater kannte also wahrscheinlich den Meister besser, als wir denken. Der Meister muss schon lange vorher, bevor das passierte mit dem Passalam, lange schon vorher der Meister seines Lebens gewesen sein. Meister, was muss ich tun? Er muss ein heimlicher Jünger Jesu gewesen sein. Und es gibt offene Jünger Jesu, die Jesu Füßen sitzen wie Martha, wie Maria. Und dann gibt es die anderen, wie Nikodemus und Josef von Arimathäa, diese heimlichen Nachfolger Jesu. Aber die haben für Jesus mehr getan als die ganzen Apostel zusammen. Sie haben Jesus vom Kreuz runtergenommen. Josef von Arimathäa hat sein eigenes Grab Jesus zur Verfügung gestellt. Wo war Petrus? Wo hat er sein Grab Jesus zur Verfügung gestellt? Oder der Johannes? Oder einer der anderen Aposteln? Aber der Josef von Arimathäa, der gar nicht dabei war, hat Jesus sein Grab zur Verfügung gestellt. Geht zum Pilatus und sagt, könntest du den Mann vom Kreuz runternehmen? Jesus bittet den reichen Jüngling hier, oder den Johannes Markus, bittet ihn etwas für seine Gemeinde zu tun. Wo kann ich mit meinen Aposteln das Passalam feiern? Heute Morgen, der Meister ruft dich, er bittet dich für seine Firma was zu tun. Für seine Gemeinde. Was tust du für die Gemeinde? Gut, ich gebe den Zehnten vielleicht. Aber Gott will vielleicht, dass du deinen Abendmahl, deinen schönen Festsaal, deine Polster zur Verfügung stellst. Denn wir wissen ja, wenn du liest, wie dieser Abendmahlsaal beschaffen war, da waren große Polster. Das war ein römisches Haus. Da lagen sie zu Tische. Also sie haben nicht so wie jetzt Da Vinci das malt, das Abendmahl. Nein, sie lagen zu Tisch, sie lagen am Boden. Johannes lag an der Seite Jesu und hat seinen Pulsschlag gehört. Und das war ein römisches Haus mit wahrscheinlich mit Mosaikboden oder was auch immer. Jesus bittet, etwas für sein Abendmahl zu tun, für sein letztes Mal. Bittet ihn, wo kann ich mit meinen Aposteln kommen? Weißt du, das ist jetzt nicht, das ist fast so, als wenn das alles bestellt worden wäre. Alles schon lange geplant worden wäre. Aber der hat es im Herzen gehabt, ich will was für Jesus tun. Und Jesus hat ihn noch gar nicht gebeten. Weißt du, und das ist in die Schule, Jesus zu sein. Weißt du, etwas für den Herrn zu tun, wo der Herr dich noch gar nicht gebeten hat. Der hat schon alles vorbereitet. Der Herr musste nur noch kommen und sich hinsetzen und essen. Da war alles schon perfekt, geputzt, gekocht, geschmort, da war schon Wein da, da war Brot da, da war alles da. Wo kann ich das Mahl, das Passamahl mit meinen Jüngern feiern? Weißt du, wenn du einmal mit Jesus zu tun hast, kommst du von Jesus nicht mehr weg. Das ist eine Wahrheit. Weißt du, die eine Frage ist, Herr, wer bist du? Das ist die eine Frage, die Christen stellen sollen. Herr, wer bist du? Und nachdem du rausgefunden hast, wer der Herr ist, die zweite Frage ist, Herr, was willst du? Nachdem du weißt, wer der Herr ist, deine zweite Frage muss lauten, nicht Herr, was habe ich von dir, sondern Herr, was willst du von mir? Und das muss der reiche Jüngling weiter gefragt haben, weiter gebohrt und weiter nachgefragt haben, was soll ich eigentlich tun? Und Jesus hat von ihm alles verlangt, aber er war noch nicht so weit damals. Und eigentlich, wenn du jetzt Christ wirst, nach der Taufe verlangt der Herr alles von dir. Radikal, Ratzeputz, alles. Aber du bist noch nicht so weit. Mir hat es auch gestern gefallen, als Angelika sagte, also der Herr nimmt nicht alles auf einmal, der Herr klärt auch nicht alles auf einmal auf, der Herr deckt nicht alles auf einmal auf und so weiter. Der Herr macht nicht alles auf einmal. Wenn er dir das alles auf einmal zeigen würde, würdest du zusammenbrechen und nicht mehr weitermachen. Er macht so Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Enttäuscht ging dieser Jüngling, Johannes Markus, weiter. Die Forderung war ihm zu groß damals, zu dem Zeitpunkt. Der Herr hat zu viel von ihm verlangt. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Damals war er noch nicht reif. Und wir sind manchmal auch noch nicht reif für die Lehre, für die Schulung, für die Ausbildung, wo wir was für Jesus tun können. Wir möchten gleich was tun. Was muss ich tun? Aber der Herr sagt, verkaufe alles, was du hast. Und da sind wir noch nicht so weit. Die Frage ist, wann bist du so weit? Wann wird es so weit sein? Irgendwann soll es sein. Er wollte was tun. Er brannte danach. Er brannte nicht in unserem Herzen der Wunsch. Doch damals konnte er noch nicht tun. Er war noch nicht so weit. Und Jesus war auch nicht so weit, dass er das brauchte. Jesus brauchte den Saal noch nicht, als er da zu ihm kam. Also es muss Übereinstimmung sein zwischen dir und dem Herrn Jesus. Dass du so weit bist und dass Jesus auch tatsächlich das braucht, was du tun solltest und könntest. Damals waren noch andere Dinge nötig, dass sie erledigt werden. Damals musste der Herr Jesus noch ein paar Dinge verkündigen, noch was tun und so weiter. Aber jetzt lässt der Meister ihn fragen, kannst du? Jetzt lässt der Meister ihn fragen, kannst du? Der reiche Jüngling musste sich von seinem Geld lösen zuerst. Das musste er zuerst machen. Und sagen, Herr, also so hart, so barsch, also so radikal hast du mich angeschnauzt und gesagt, und verkaufe alles, was du hast. Also das soll der Herr sein? Nee. Er musste sich zuerst mal von allen falschen Vorstellungen sich lösen. Er musste sich von der Ungeduld lösen, denn das halte ich schon von Jugend auf, alle Gebote und so weiter. Er wollte alles gleich haben. Und das ist also eine Tragödie bei uns Christen. Wir wollen alles sofort, am liebsten gestern schon, dass wir es bekommen haben. Halte fest an deine Träume, auch wenn Jahre vergehen. Halte fest an deine Träume, auch wenn Jahrzehnte vergehen. Auch wenn es bei Moses 40 Jahre vergehen. Oder bei Josef 21 Jahre vergehen. Oder bei Abraham ein Leben lang. Dass sogar alles schon erstorben ist, dass er schon lahm ist. Halte fest an deine Träume. Das ist meine Botschaft, die ich dir weitergeben möchte. Halte fest an deinen Träumen. Der junge Mann hatte einen Traum gehabt. Ich möchte Gott dienen. Aber der war noch nicht so weit. Und jeder, der einen Traum hat, ist noch nicht so weit. Jeder, der eine Vision hat, ist noch nicht so weit. Jeder, der eine Offenbarung hat, ist noch nicht so weit. Jeder, der einen Ruf Gottes gespürt hat, ist noch nicht so weit. Paulus muss 14 Jahre da durch die Wüste töppeln. In der Wüste Arabiens, da war er 3 Jahre lang. Geh du mal in die Wüste Arabiens und komm wieder. Bevor dein Traum in Erfüllung geht, muss noch so viel Veränderung an dir oder an uns selber passieren. Du glaubst, ich bin schon so weit, von wegen. Du träumst nur. Du musst nicht nur deinen Traum sehen, du musst auch reif für deinen Traum werden. Du musst reif für deinen Traum werden. Dein Traum muss auf dich zugeschnitten werden und du musst den Traum umsetzen. Gott hat mir dieser Tage so ein Wort gegeben, wo dein Herz ist, dort wird auch dein Geist sein. Wo dein Herz ist, dort wird auch deine Seele sein. Dort, wo dein Herz ist, dort wirst du sein. Der Geist des reichen Jünglings war noch bei seinem Geld. Der war noch nicht vom Geld gelöst. Der hing noch an seine Gebäude und den wunderbaren Wohnzimmer mit diesem, und es war ein gewaltiger Raum. Das muss ein großer Saal gewesen sein. Und wenn das der Raum war, wo das Abendmahl stattfand, ich war dort ein paar Mal schon und wir haben schöne Zeit dort erlebt, da passen 120 Leute spielend rein. Und noch mehr. Und das war ein sehr wertvolles Haus, sehr teures Haus, was der Junge von seiner Mutter oder von seinem Vater geerbt hatte. Aber der hing noch zu viel an diesem schönen Gebäude. Der hing noch zu viel an seinem Auto, an seinem Esel, an seinem Kamel, an seinem Pferd. Und alles, was er so besaß. Aber dann ist eine kleine Geschichte in der Bibel und wahrscheinlich auch im Johannesevangelium, und das ja von Johannes Markus überliefert ist, als Jesus verhaftet wurde, da war ein Jüngling, auch wieder ein Jüngling. Und sie schnappten und er ließ sein Kleid fahren und er lief nackt davon. Das ist diese Geschichte. Weißt du, und vielleicht muss uns auch etwas passieren, dass uns alles weggenommen wird, dass uns das Nachthemd geraubt wird und dass wir nur noch nackt nach Hause rennen. Mama, 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 was passiert ist. Er musste etwas erlebt haben und hat einfach das gesehen, was jetzt passiert mit Jesus. Man muss reif werden für die Lektionen, die Gott einem geben will. Er kam zum Meister, aber er war noch nicht reif für den Meister. Und der Lehrer kommt, wenn der Schüler reif ist. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, wenn ihr die Hand über den Kopf könnt und die Ohren anlangen könnt und spürt das Ohr, dann seid ihr reif für die Schule. Sonst seid ihr noch gar nicht reif für die Schule. Zu Jesus kommen sehr viele. Und jetzt will ich etwas sagen, und das ist auch Jakob uns vorgelesen hat. Und ich denke, das geht in diese Linie. Zu Jesus kommen sehr viele. Sie wollen was von Jesus. Sie wollen von Jesus gesegnet werden. Die meisten bleiben aber nicht bei Jesus. 5000 haben sein Brot gegessen und zigtausende haben andere Wunder erlebt, weil ihr Herz und ihr Geist noch nicht bei Jesus sind. Ihr Herz ist beim Vater, ihr Herz ist bei den Ochsen, ihr Herz ist beim Acker, ihr Herz ist irgendwo, aber ist nicht bei Jesus. Da, wo dein Herz ist, dort wird auch dein Geist sein. Der reiche Jüngling ist hier herausgefordert worden. Der Meister fragt und lässt dich fragen, wo ist der Raum, den ich mit meinen Jüngern das Passamal halten kann? Weißt du, der hat schon alles vorbereitet. Sieht so aus für mich, als wenn er regelrecht auf Jesus gewartet hätte, auf diese Frage gewartet hätte, als wenn die sich da abgesprochen hätten. Aber nein, er hat den Geist gespürt. Der Geist sagte, du, jetzt wird's bald zu Schluss sein. Und unser Herr hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Und ich stelle mein Haus Jesus zur Verfügung. Er ist innerlich reif geworden. Er hat schon alles für Jesus vorbereitet. Er hat Jesus verstanden, obwohl er nicht mit Jesus gesprochen hat. Der Meister ruft dich. Weißt du, du solltest, wenn du mit dem Meister zusammen bist, wenn du bei ihm in der Schule bist, du weißt schon ganz genau, was der Meister will, ohne dass der Meister dir was sagt. Das ist Wandeln mit Jesus, das ist Wandeln im Geist, das ist Wandeln im Glauben. Total was anderes, als nur, weil ich Jesus Schäflein bin. Er hat hier in dieser Zwischenzeit, wo der Herr ihm sagte, verkaufe alles, und jetzt, wo der Herr sagt, wo ist der Raum, den du vorbereitet hast, hat er so vieles erlebt, da hat die innere Stimme plötzlich gehört und der inneren Stimme hat er gehorcht. Und dann das Lamm schon geschlachtet, dann das muss alles zubereitet werden. Der Herr kommt und es muss alles bereit sein. Er hat alles im Glauben vorbereitet. Das ist im Glauben leben, mit dem Meister zusammenzuarbeiten, mit dem Meister zusammenzugehen. Er hat Jesus im Geist gedient. Er hat Jesus im Geist gedient. Er hat schon im Geist gesehen, jetzt kommt der Herr und wird bei mir zu Hause das Mahl halten. Bei mir zu Hause. Ich stelle mein Haus Jesus zur Verfügung. Er war sensibel für den Heiligen Geist, dieser junge Mann. Auch wenn die Jünger traurig waren, dass er noch nicht alles ausgeliefert hat. Aber er wusste, Jesus wird kommen. Obwohl der Meister mit ihm nicht gesprochen hat, hat er getan, was er tun sollte, was sich gehört. Und dieser Abendmahlsaal war der obere Söller, war Gemeindezentrum. Und das war nur möglich, weil jemand den Meister höre. Stell dir mal vor, was hätte Jesus getan, wenn dieser junge Mann nicht sein Haus dem Herrn zur Verfügung gestellt hätte, wenn er auf den Mais nicht gehört hätte, da wäre der Heilige Geist nicht gekommen. Wo soll er kommen? Auf die Wiese? Der Heilige Geist hätte nie wirken können, aber dieser Mann hat den Meister gehört in seinem Herzen. Der Meister ruft dich. Er saß nicht zu den Füßen Jesu wie Maria. Er war praktisch veranlagt wie die Martha. Aber er hat Jesus gedient, mehr als die anderen. Wer hat von den Aposteln oder von den Jüngern groß sein Haus dem Herrn zur Verfügung gestellt? Petrus in Kapernaum, genau. Aber sonst die anderen. Die anderen, die haben wahrscheinlich gar nichts gehabt, die haben gar nichts tun können. Aber hier konnte jemand etwas tun und Gott hat ihn benutzt. Hat Jesus verstanden? Und Jesus sah ein edler Mann, als er wegging, ein guter Mann. Und Jesus ist sogar auch selbst betroffen gewesen. Obwohl er nicht bei Jesus war, lernte er von Jesus. Und genau das ist Christenleben. Der Herr Jesus ist nicht bei dir, aber du lernst durch ihn. Was würde Jesus tun? Das ist, wie man lernt. Was würde mein Meister tun? Und er diente doch Jesus mehr als manche andere und sogar besser als viele, viele, viele anderen, die nur seine Segnungen genossen haben. Weißt du, es ist eine Sache, die Segnungen Gottes zu genießen und eine andere Sache ist, Gott zu dienen. Er stellte nicht nur sich, sondern er stellte sogar seinen Besitz Jesus zur Verfügung. Alles will ich Jesus weihen. Viele Christen sind nicht so weit. Viele Christen sind Egoisten. Ich werde nie vergessen, Heilbronn in Süddeutschland. Da habe ich irgendwie Lust gehabt, Hauskreise anzufangen und habe auch Hauskreise angefangen. Da ist eine Schwester, die singt, alles will ich Jesus weihen und fällt fast rückwärts. Alles, nichts mehr will ich nennen mein. Und dann, als ich die Entscheidung für mich traf, ich will Hauskreise machen, habe ich gesagt, Schwester, sowieso, bei dir möchte ich Hauskreis machen. Du wohnst an einer Kreuzung, bei dir hält Bus und da geht die Hauptstraße vorbei und so weiter. Und bei dir möchte ich, dann sagte Bruder, mach du das, was fällt dir ein? Was fällt dir ein? Ich habe gerade Perserteppich gekauft und im Wohnzimmer ausgelegt. Und was denkst du? Habe ich gesagt, aber du hast gesagt, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Viele Christen sind nur Sprüchemacher. Leider, Gott möge verzeihen, aber sie machen nur fromme Sprüche. Und sie hat sich geweigert, aber ich sage, hör mal, wenn du das nicht tust, ich kann als Pastor dich aus der Gemeinde ausschließen. Was ist das? Also dann brauchst du nicht mehr zu mir kommen, wenn du nicht gehorchst. Also du solltest denen, die dir im Glauben vorstehen, auch tun, was man dir sagt. Dann hat sie mit Widerwillen, ich sehe heute noch meine liebe Schwester, mit Widerwillen hat sie getan, ihr Haus doch zur Verfügung gestellt, ihr konnte ankündigen, er sagt, mach das, dann okay. Aber dann war die erste Bibelstunde bei ihr zu Hause, weißt du, was die dumme Gans macht, Gott verzeih mir? Die dreht den Perserteppich um, damit er nicht so zertreten wird. Weißt du, und da erst recht geht der Perserteppich kaputt, wenn man so verrückt ist. Aber dieser junge Mann war reif, sein ganzes Haus dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Das ist ein kostbares Haus, ein wertvolles Haus, denn in dem Haus, wo das Abendmahl stattfand, denn und Pfingsten war, und da hieß es, unter uns ist das Grab David sogar ein Heiligtum war das. Er stellt sein Heiligtum Jesus zur Verfügung. Das Grab Davids, das war so eine Pilgerstätte. Das Grab David stellte zu und so weiter. Das war so eine Stätte, wo sich Gott offenbart hat, wo schon die Gegenwart Gottes war durch das Grab Davids anwesend. Er stellt Jesus alles zur Verfügung. Es will gelernt werden. Alles will ich Jesus weihen. Und seitdem singe ich mit gemischten Gefühlen dieses Lied, wenn ich singe. Dann frage ich mich immer, Johannes, ist es wirklich wahr bei dir? Weißt du wirklich alles Jesus? Steht alles Jesus zur Verfügung? Weil man muss sich sagen, weiß ich nicht ganz genau. Manchmal muss ich mich durchringen. Und manchmal braucht es Zeit, bis ich Jesus zur Verfügung stelle, was der Heiland von mir fordert. Es geht nicht so schnell. Ist der Meister auch dein Meister heute Morgen? Bist du sein Lehrling, sein Geselle? Bist du in seiner Ausbildung? Kann er von dir was verlangen oder erwarten? Darf er das? Oder willst du nur Segnungen von ihm haben? Brot und Fisch und sonst noch was? Kann er von dir was verlangen? Oder kann er dir was beibringen, dir was sagen? Kann er dich kritisieren? Bist du belehrbar? Weißt du, ich beschäftige mich nicht mit Menschen, die nicht belehrbar sind, die nicht lernen wollen, Die sagen, ich weiß alles. Okay, danke schön. Dann weißt du es alles. Dann setzt es um. Aber wenn einer belehrbar ist, der zuhört und fragt und sagt, naja, vielleicht probiere ich das mal so. Bist du belehrbar? Hast du einen belehrbaren Geist? Das ist auch ein Heiliger Geist und Teil des Heiligen Geistes. Kann der Meister dich unterrichten und unterweisen und dir was erklären, dir was sagen? Kann er dir einen Befehl erteilen und sagen, könntest du jetzt das und das machen? Kann er dir einen Auftrag erteilen, auch wenn das schwierig ist? Also du sagst, das habe ich noch nie gemacht. Weißt du, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, gibt er dir auch die Fähigkeit und er weiß, was er dir zumuten kann. Gott gibt uns keine Aufträge, die wir nicht ausführen könnten. Er überfordert uns nicht. Das ist nicht Gott. Gott überfordert niemand. Wenn jemand dann kommt und sagt, ich bin ausgelaugt, ich bin überfordert, ich bin fix und fertig, dann hat er Gott nicht verstanden. Gott überfordert niemand. Der Meister möchte dir die Augen öffnen. Weißt du, er möchte dir was sagen. Und das war immer, wenn der Meister mit mir gesprochen hat, ich wusste, der erklärt mir was. Und meine Mutter hat gesagt, hör ihm gut zu. Hör ihm gut zu. Hör ihm gut zu. Weißt du, manchmal hat er reinen Wein eingeschenkt und Unangenehmes gesagt. Manchmal gab er nur einen Wink so, das könntest du auch so und so machen. Und dann habe ich fleißig geübt, wenn ich bestimmte Sachen tun musste. Das hat mir auch am Schluss nachher weiter Spaß gemacht. Weißt du, wenn du mal nachher etwas kannst, dann kannst du es für immer. Du kannst Rad fahren, hast einmal gekonnt und einmal gelernt, dann kannst du es immer. Kannst schwimmen. Wenn du einmal schwimmen kannst, kannst du immer schwimmen. Also, was du einmal gelernt hast. Und weißt du, ich merke ganz schnell, ob einer, der mir was macht, in der Lehre war oder nicht. Der in der Lehre war, wenn er fertig ist mit seiner Arbeit, der räumt sein Werkzeug auf. Da weiß ich, der war in der Lehre, der hat was gelernt, sein Werkzeug aufzuräumen. Und den Platz sauber zurückzulassen. Aber manche Handwerker, die sind keine Handwerker, die lassen den ganzen Dreck und alles zurück. Und dann musst du putzen. Aber ein guter Handwerker, der seine Lehre durchgemacht hat, von Picke auf, der weiß, ich muss alles genauso zurücklassen, sogar noch besser, als ich vorgefunden habe. Du lernst das bei Jesus. Deinen Platz sauber zurückzulassen. Dein Leben sauber zurückzulassen. Wenn du von dieser Welt gehst, du solltest dein Leben sauber zurücklassen, ordentlich zurücklassen und nicht, dass Leute sagen, was für ein Schlamper oder Schlampe war da. Gott erwartet etwas von uns. So, wir sind beim Heiland in der Schule, er will uns was erklären. Er möchte dir vielleicht etwas Bestimmtes sagen, dass du dir einprägst, ein paar Mal, er wiederholt es immer wieder, lässt dich manchmal das Gleiche machen, gibt dir die gleichen Instruktionen, Anweisungen und schärft dich da ein. Bist du es ganz? Es ist etwas Gewaltiges. Für mich ist es etwas Gewaltiges, beim lieben Gott in die Schule zu sein. Dem Schöpfer des Universums etwas zu lernen, göttliche Weisheiten zu entdecken, niemand anders zu fragen als den Herrn. Und dann stelle ich fest, es steht ja in dem Handbuch ja auch das schon so drin. Einfach die Geheimnisse Gottes zu entdecken, Erleuchtung, Erfahrung zu bekommen. Erweite dich in seine Tiefen ein, in seine Höhen, in seine Weite, seine Breite. Viele fassen gleich als Beleidigung an, wenn Gott einem die Wahrheit sagt. Was? Was erlaubt er sich da? Oder was wir auch hier gehört haben über das Schnattern und Reden und Quatschen. Die meisten Leute, die kapieren es nicht und die sind meistens auch nicht da. Die wollen was von Jesus haben, aber wenn Jesus was von ihnen will, dann sind sie nicht mehr da. Sie möchten was von Jesus haben. Viele Christen verstehen Gott nicht, dass er sie aus der Masse herausruft, jeden Einzelnen, der Jünger, und dann in sein Büro bittet, in seine Gemeinde und dann auf die Seite nimmt. Der Meister ruft dich. Hörst du das? Wie er dich ruft, heute, morgen. Der Meister will dir was zeigen, was lehren. Er braucht dich. In irgendeine bestimmte Aufgabe braucht er dich. Und wie oft muss der Meister dich bitten, mach das, mach das. Wie oft muss er bei dir anklopfen? Merkst du, wie und wann der Meister mit dir sprechen will? Wie oft er hinter dir steht? Bist du ein Lehrling, ein guter Lehrling? Lernst du noch von deinem Meister? Kann dir dein Meister etwas dir sagen? Oder überhaupt? Sind wir lernfähig? Nehmen wir noch was auf? Nimmst du noch was auf vom Wort Gottes? Ja. Nicht nur die Segnungen und die gesalbten vollen Worte und so weiter. Nein, stell dir mal vor, der Herr ruft dich. So wie die Maria. Maria, ich habe Arbeit für dich. Du wirst schwanger werden und ein Kind gebären. Stell dir mal sowas vor. Ein Kind kriegen für Gott. Gott zur Welt bringen. Plötzlich hast du Arbeit. Der Meister ruft dich. So unangenehm, 9 Monate mit dem dicken Bauch rumzulaufen. Aber willst du das? Bist du bereit, Jesus auszutragen? Mit Jesus in andere Umstände zu sein? Die Frage ist es, der Meister ruft dich. Haben wir Ausdauer? 9 Monate mit dem dicken Bauch da. Haben wir Geduld? Wer was lernen will, muss Ausdauer mitbringen. Und viel Zeit, viel Zeit. Das haben die Christen wahrscheinlich gar nicht, weil sie nur nach der Uhr gehen. Sonst bringst du nichts zustande. Wenn du keine Zeit mitbringst, bringst du nichts zustande. Wenn du ein Instrument lernen möchtest, nimm mal Klavier. Dann musst du üben und üben und üben und üben. Und nicht immer hinschmeißen, wenn es nicht klappt. Und immer wieder von vorne anfangen und nochmals üben. Egal, was du machst. Du musst zuerst mal Geduld mitbringen, sonst bringst du nichts zustande. Und selbst wenn du Meister bist und denkst, das kannst du, auch der Meister muss noch immer wieder die Passagen einüben und einstudieren. Du brauchst Ausdauer. Der Meister ruft dich. Auch Gott zu dienen will gelernt sein. Und es ist noch schwieriger wie Klavier spielen oder irgendein Instrument zu spielen. Wie ein Instrument, wenn jemand ein Instrument perfekt spielen will, der braucht sehr viel Geduld. Und wer Gott dienen möchte, der braucht auch sehr viel Geduld. Sehr viel Geduld. Haben wir Geduld? Sind wir noch Lernende? Sind wir gelehrige Schüler Gottes, die sagen, ich mach's nochmals, probier's nochmals? Sind wir bildungshungrig, dass wir so üben, vor allem wenn der Meister uns nicht zuguckt, dass wir üben, wie das so funktioniert? Sind wir aufmerksam? Sind wir bereit, neue Kenntnisse uns anzueignen, damit wir qualifiziert werden in unserem geistlichen Leben? Sind wir noch für Gott biegsam? Das ist lernfähig zu sein. Sind wir noch biegsam oder sind wir schon so verhärtet, dass er uns gar nicht mehr biegen kann, dass wir nur noch brechen? Sind wir steif und unbeweglich oder sind wir locker, dass wir mit dem Herrn einfach umgehen können und arbeiten können, dass er mit uns was anfangen kann, dass er uns irgendwo mitnehmen kann? Sind wir wissbegierig in geistlichen Dingen? Nach neuen Erfahrungen, noch Neues will ich lernen von meinem Meister. Ich will noch mehr meinen Meister verstehen. Oder winkst du einfach ab, das weiß ich schon alles, das kann ich schon alles. Du kannst einem, der alles kann, nichts mehr beibringen. Vergiss es. Ich weiß schon. Das ist die Tragödie vieler, vieler, vieler Christen. Und deshalb ist es, warum Gott viele Christen links liegen lässt. Der sagt, mit dem kann ich sowieso nichts mehr anfangen. Der soll weiter wursteln. Weißt du, deshalb gibt Gott auch manchen Christen keine neuen Anweisungen, weil er sagt, mit dem beschäftige ich mich. Der will sowieso nichts. Der macht nicht, was ich sage. Da habe ich schon so viel gesagt. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Und Geschwister, das ist eine Tragödie im Volk Gottes heute. Gott kann vielen Christen nichts mehr sagen, weil die nichts machen. Und wenn die hören sich an, die wollen nur die Segnungen haben, die picken sich die Rosinen raus. Das ist eine Tragödie. Weißt du, möchtest du von Gott links liegen gelassen zu werden? Oder kann dir vielleicht die Martha sagen, du, der Herr ruft dich, der Meister ruft dich. Sie wollen den Meister belehren. Aber sie lassen sich vom Meister nicht belehren. Sie machen dem Meister die Vorschriften, so und so soll er handeln und machen. Gott lehrt uns, wenn wir reif für ihn sind, für die Lehre zum Aufnehmen. Und er gibt uns den Lehrstoff und Lehrplan vor und die Methode, wie er uns das und jenes beibringen möchte. Wie lehrt Gott uns? Lass mich ganz kurz schildern und beschreiben. Und wir haben Martha gehabt und den reichen Jüngling. Gott lehrt uns durch den Alltag, durch praktische Dinge, ganz praktische täglichen Aufgaben. Da lehrt uns Gott mit dem ganzen Kleinkram. Da lehrt uns Gott durch ganz gewöhnliche Begebenheiten, durch das Übliche, durch durchschnittliche und mittelmäßige Dinge. Gar nicht so super fromm. Du würdest erwarten, dass der Herrgott vor dir steht und sagt, so, mein Kind, ich bitte dich, steh auf. Nein, aber der Herr sagt, da liegt ein Krümel auf dem Boden, würdest du das aufheben? Weißt du, der Herr ist sehr einfach. Wir würden einem komplizierten Lehrherrn sofort nachspringen, aber der Herr ist gar nicht so kompliziert. Der Herr ist gar nicht so kompliziert. Er wirkt durch das Bedeutungslose, bildet uns aus. Ja, ich muss Regale. Also das war das Schlimmste für mich. Monatelang habe ich nichts anderes wie die Regale abputzen müssen. Und ich wusste, der Lehrling davor hatte genau das Gleiche gemacht. Und es war schon sauber, da war kein Staub. Und dann geht er noch vorbei und fährt mit dem Finger dran und guckt, ob da noch was da ist. Durch ganz einfache Dinge. Und weißt du, was der Meister macht? Das war für mich so krass. Immer da, wo ich dachte, da sieht doch keiner. Und genau da fährt er mit dem Finger vorbei. Und der Herr berührt gerade die Stellen, wo wir denken, da sieht keiner. Und behandelt diese Stellen, die für uns so, ich denke, ach, so weit guckt nicht. Und was macht er? Nimmt der Leiter und steigt hoch und guckt, ob ich oben das oberste Regal auch abgeputzt habe. Du kriegst einen Horror. Aber Gott lehrt uns. Durch einfache Sachen, durch allgemein abgedroschene Dinge. Er lehrt uns durch den kleinen Mann, durch Spießbürger, durch Philister, durch Pharisäer, durch Herr Niemand. Gott lehrt uns durch Lieschen Müller. Er lehrt uns durch Hinz und Kunz, durch ganz einfache Leute. Da denkst du, da kommt der Professor und Gott sagt, nee, das erledigt auch Lieschen. Er lehrt uns durch die täglichen Aufgaben in ganz praktische Situationen. Gebt ihr ihnen zu essen. Das ist, was der Herr Jesus macht. Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann fischt man die ganze Nacht umsonst, so ist wie Gott lehrt, fischt man die ganze Nacht und fängt man nichts. Und dann sagt er dann, der kennt eigentlich nicht, was Fischerei ist. Aber er sagt, wirf das Netz mitten im See am Mittag aus. So, total paradox. Und Gott lehrt uns durch paradoxe Dinge. Jetzt hört mir bitte zu, wie lehrt uns Gott? Und du bist in der Schule Gottes, wir sind alle in der Schule Gottes. Da ist keiner ausgenommen, ich bin auch nicht ausgenommen. Und ich muss manchmal mehr lernen, als ihr denkt. Und ich muss das zuerst lernen, bevor ich euch erzähle, was man lernen muss. Gott lehrt uns durch Schwierigkeiten, durch viel Trübsal. Gott lehrt uns durch Probleme, durch Enttäuschungen, durch Krankheiten. Wir bekommen Offenbarungen, nicht auf der Halleluja-Höhe, auf der Insel Patmos kriegt man die Offenbarungen, wo du als Todverbannter dort hingeschmissen wirst, krepiere jetzt. Guck, wie du durchkommst. Wenn du durchkommst, ist gut. Wenn nicht, weißt du, Gott lehrt uns, wenn es dunkel und schwierig um uns herum wird. Da kriegen wir die Offenbarungen. Denk, was für eine Offenbarung Johannes auf der Insel Patmos bekommen hat. Unaussprechliche Sachen sieht er. Und den Thron Gottes sieht er. Wir bekommen die größten Segnungen Gottes, wenn wir nichts mehr haben. Da erleben wir plötzlich, irgendwo kommt ein Lichtlein her. Wenn es nichts mehr geht, wenn die Stürme toben und wir sagen, Herr, wir verzagten am Leben, wir verzweifeln, wir rudern, wir tun schon, was wir können und es läuft nichts mehr. Da greift der Herr ein und da handelt er. Wenn unsere Leiber erstorben sind wie Abraham und Sarah, wenn wir unfruchtbar sind, dem Tode nahe, fast zusammenbrechen, kurz vor dem Scheitern, da wirkt der Herr. Der Herr kommt eine Minute vor 12 erst. Gott offenbart sich und das ist, wie der Herr uns ruft, der Meister uns ruft. Bist du bereit, mit dem Meister zu gehen? Du weißt nicht, auf was du dich einlässt. Aber er greift immer ein, bevor wir verzweifeln. Bevor uns das Herz in die Hose rutscht, bis wir sagen, ich kann nicht mehr. Um Mitternacht greift Gott ein. Wenn es in deinem Leben Mitternacht ist, greift der Herr ein. Du hast richtig gehört. Höre und verstehe, was der Meister dir sagen will, auch heute Morgen. Weißt du, du willst was vom Herrn haben. Du bist nicht mehr sein Schäfchen. Jetzt bist du sein Bock, sein Hammel. Jetzt bist du eine Persönlichkeit, die Gott gebrauchen möchte. Gott möchte dich Licht und Salz machen in dieser Welt. Du hast große Aufgaben. Vor dir steht der Dienst Gottes vor. Du sollst Gott dienen. verstehe, was er dir sagen will, alles und zeigen will. Höre des Meisters Stimme. Weißt du, höre des Meisters Stimme, bevor du verzweifelst, Bruder, Schwester. Bevor du dich aufgibst, bevor du scheiterst. Auch gestern hier haben wir im Zeugnis gehört, als sie wollte am liebsten alles hinschmeißen. Hat sie ja gesagt. Als dann die Probleme kamen, sie dachte, jetzt bin ich getauft, jetzt bin ich das und das und das. Ihr habt ja das Zeugnis gehört und könnt es noch nachhören. Und dann kamen Schwierigkeiten, wo sie das Buch schreiben musste. Und zwar ganz massiv. Wenn du etwas für Gott tun willst, kommen die Schwierigkeiten massiv. Nicht einfach, massiv. Und dann möchte der Teufel, dass du scheiterst, resignierst. Aber höre den Meister, bevor du dir das Leben nimmst, bevor du zum Fenster rausspringst und alles hinschmeißt, bevor es zu spät ist. Höre die Stimme des Meisters. Jetzt will ich nur noch wissen, was der liebe Gott darüber denkt und was er mir zu sagen hat. Der Meister ruft dich. Bevor es nichts mehr zu retten ist, höre auf seine Stimme. Bevor bei dir alles kaputt ist, höre seine Stimme. Höre des Meisters Stimme. Wenn du dunkle Vorahnungen spürst und ahnst, es kommt was, irgendetwas ist so im Schilde, da braut sich was zusammen. Höre die Stimme des Meisters. Es ist immer wichtig, ihn zuerst zu hören. Bevor du zu fürchten beginnst, bevor du keinen Ausweg siehst, bevor du bald platzt, höre seine Stimme. Höre des Meisters Stimme, bevor man dich verkauft. Das war gut für Josef so. Er hat den Herrn gesehen. Er sah im Traum, was Gott alles noch vorhat aus seinem Leben, obwohl es doch gar nicht da war. Höre, bevor das alles passiert. Und diskutiere nicht mit Gott, wie soll das passieren. Er hat Mittel und Wege. Er hat seine eigene Methode. Bevor bei dir etwas passieren soll und kann und wird, weißt du, wo du hinkommst? Ins Gefängnis. Bevor bei dir ein Wunder passiert, geht es zuerst mal ganz tief runter, Richtung Süden. Spitze von Sinai-Insel oder Halbinsel. Bevor etwas Großes in deinem Leben passiert, gehst du zuerst mal ganz schön tief runter. Da klappt nichts mehr. Bevor man dich verrät, bevor man sich von dir distanziert, hör zuerst mal die Stimme alles. Er sagt dir alles voraus, der Herr, der Meister. Der belehrt dich. Bei Gott passiert nichts zufällig. Du solltest nicht überrascht sein, sondern du solltest vorbereitet sein. Das passiert. Das hat mir Gott gesagt. Bevor du der Not und dem Übel ausgeliefert wirst, hör seine Stimme. Bevor so das dicke Ende kommt, dass du sagst, das schaffe ich nicht, hör des Meisters Stimme, bevor dich die Krankheit überwältigt, bevor du ganz gelähmt und ausgeschaltet bist, bevor die ganze Lebensfreude bei dir verdorben wird, bevor dir nichts mehr schmeckt. Hör die Stimme des Meisters, bevor man dir alles wegnimmt. Und du sagst, ich weiß, das habe ich schon gewusst, dass alles so kommt. Du solltest als Kind Gottes den prophetischen Geist in dir haben, diese Vorahnung haben. Das weiß ich schon, das ist so, das ist normal so, das ist im Plan Gottes so vorgesehen. Höre die Stimme des Meisters, bevor man dich enteignet, dich in die Verbannung schickt, dich entmündigt, entmachtet, dich ins Meer wirft wie Jona. Höre die Stimme des Meisters, dann bist du vor gar nichts überrascht. Du bist vorbereitet. Menschen, die auf Jesus hören, sind immer vorbereitet. Merke, wenn du den Meister hörst, wirst du seine Anweisung rechtzeitig bekommen. Zieh dich zurück. Versteck dich. Mach das und jenes. Der Meister hat für dich immer eine Lösung. Hör auf die Stimme des Meisters. Ich denke nur an Hagar und Ismael. Weißt du, die Hagar, der Mohr hat seine Pflicht getan und kann jetzt gehen. Sie war gut, um jetzt dem Abraham da ein Nachkommen zu verschaffen. Aber jetzt hat die Sarah ein Kind, den Isaac. Und jetzt kann die Hagar gehen, wo der Pfeffer wächst. Und die Hagar ist gelaufen und gelaufen. Und Abraham hat es schwer getan, sich vom Ismael zu trennen, wie auch immer. Und jetzt liegt sie da. Und dann sagt eine Stimme, ein Engel des Herrn sagt, Hagar, du liegst auf einem Brunnen. Du musst nicht sterben. Und dein Ismael wird noch etwas werden. Und dein Ismael hat auch eine Berufung. Bevor du dich aufgibst, und Hagar hat sich aufgegeben, bevor du dich aufgibst, hör die Stimme, sag Herr, bevor ich sterbe, ich möchte dich noch einmal hören. Und dann sagt der Herr, Hagar, steh auf, unten ist ein Brunnen. Schöpf Wasser, du und dein Sohn, ihr sollt leben und ich will ihn segnen, weil der Segen Abrahams auch über Ismael geht. Weißt du, Menschen können mit dir ein böses Spiel treiben, dich ausnützen, dich in die Wüste schicken, aber Gott lässt dich auch in der Wüste überleben. Halleluja. Gott lässt dich auch in der Wüste und er lehrt dich, wie du in der Wüste überlebst und durchkommst. Wenn Gott mit dir ist, gibt es keinen schlechten Ort für dich. Muss nicht sagen, das ist ein harter Boden, das ist unmöglich, da wächst nichts. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Bei Gott ist alles möglich und du überlebst überall mit dem Herrn. Also Hagar, steh auf und geh. Mit Gott kannst du alles. Mit Gott bist du immer überlegen. Wenn du seine Stimme vorher gehört hast, bist du mit Gott überall überlegen. Er sorgt für dich, selbst im Feuerofen, selbst in der Löwengrube, selbst auf der Insel Patmos. Überall hast du nur Segnungen und kommt was Gutes raus aus dir. Der Meister kennt sich aus mit den komplizierten Fällen, auch mit deinen komplizierten Fällen in deinem Leben. Er weiß, du bist ein komplizierter Mensch. Aber der Meister weiß, wie er gerade knifflige Dinge, schwierige Dinge managen kann, verändern kann. Und er nimmt dich auf Seite. Und Gott, guck mal, wir hätten keine Offenbarung, wir hätten so vieles nicht in der Bibel, wenn Gott nicht die Leute so auf die Seite genommen hätte. So extra Behandlung. Du musst bei Jesus nicht in Panik geraten, wenn er dich mal auf Seite nimmt. Und der Meister mit dir spricht. Auch Maria hier. Maria, die Martha sagt zu Maria, der Meister ruft dich. Der will dir was sagen. Der Lazarus wird auferstehen. Du brauchst eine gute Lösung. Höre die Stimme des Meisters. Du hast vielleicht so viele andere Stimmen gehört. Lauter Stimmen. Dämonen, Wahrsager, Weibsager, Weissager. Alle möglichen Stimmen gehört. Der Kopf brummt vor lauter Stimmen. Weißt du, was du brauchst? Die Stimme des Meisters und nicht irgendwas anderes. Was nützen dir die ganzen Wahrsagereien und Weissagungen und alles drumherum, wenn du die Stimme des Meisters nicht weißt, was er vorhat und nicht seinen Willen kennst und seinen Plan kennst für dein Leben? Und er bringt dich zurecht und aus dem Durcheinander heraus, aus dem Dreck, aus der Sackgasse, wo du dich hineinmanövriert hast. Er löst das Unlösbare. Das ist der Meister. Sonst wäre er kein Meister, kann seine Sache einpacken und nach Hause gehen. Wenn der Meister nicht das Unlösbare lösen kann, kann er sein Amt niederlegen. Er wäre kein Meister. Aber Jesus konnte bisher alle Probleme lösen. Halleluja. Gibt es für Jesus irgendein Problem, das er nicht gelöst hat? Schau die Evangelien mal durch. Er ist Meister gewesen und geworden. Und er darf sich Meister nennen. Alle anderen sind nur Kurpfuscher. Aber er ist Meister. Wenn er nicht ein Wunder vollbringt, ist er kein Meister. Und er vollbringt Wunder. Jesus hat immer Wunder vollbracht. Selbst als er Wasserglas nahm und in Wein verwandelte. Er vollbringt Wunder. Mit 5 Brote und 2 Fische vollbringt Wunder. Gewaltige Wunder sogar. Er hat schon Millionen geholfen, die sich mit ihm eingelassen haben, die bei ihm in der Schule waren. Und die haben wundersame Dinge erlebt mit ihm. Plötzlich durch ihn ging es bei den Leuten weiter. Sie haben Kraft gehabt zum Durchhalten. Und das ist der große Unterschied. Kinder Gottes haben Kraft zum Durchhalten, zum Stehen, zum Weitermachen. Die geben sich nicht auf, die resignieren sich nicht. Der Meister zeigt ihnen Macht weiter. Und er macht aus jeder Situation noch was Gutes. Höre auf die Stimme des Meisters. Nicht von irgendjemand, den Meister. Also ich würde mich nicht auf niemand anders verlassen, als auf den Meister. Der Schöpfer selbst, das ist der Meister. Verlass dich auf den Meister, hör die Stimme des Meisters. Und jetzt, wo kann ich das konkret? Die Stimme des Meisters, in welchen Dingen? Ich überfliege nur, könnt ihr auch so auf die Wand werfen, einen Katalog, dass du abschreiben kannst. Aber der Meister will dir was sagen. Er ruft dich. Er kennt sich aus in Sachen Beziehungen, Familie, Gesundheit, Finanzen. Er kennt sich aus in Sachen Ewigkeit. Er kennt sich in Sachen Arbeit und Mitarbeit auch in seinem Reich. Er weiß, was du kannst und was du nicht kannst. Manchmal bilden wir uns so viel ein, aber der Herr sagt uns die Wahrheit, was mit uns los ist. Geschwister, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Vielleicht stehen wir kurz vor dem Weltbankrott, wer weiß es. Staatspleiten sind unvermeidbar. Überall kriselt, wo du nur hinguckst. Immer mehr und immer mehr. Warte noch mal, bis Jordanien dran ist, bis Syrien dran ist, bis Saudi-Arabien dran ist, bis Pakistan dran ist. Das, was in Ägypten passierte. Dann wird uns vielleicht Hören und Sehen vergehen. Überall kriselt. Überall stoßen wir an unseren Grenzen. Die Politiker, ja, das haben wir nicht vermutet. Sogar die klugen Amerikaner, plötzlich stehen sie da wie vom Pferd getreten. Dass es gerade so kommt. Wisst ihr, was wir brauchen? Die Stimme des Meisters, ein Rema. Das Wort Gottes, dass wir sie richtig verstehen, begreifen. Sonst bleibt uns die Bibel ein Buch mit 7 Siegeln. Vielen ist die Bibel ein verborgenes Buch, unverständlich, unbegreiflich. Aber die Bibel ist ein Meisterwerk der Literatur. Die Bibel hat was zu sagen. Gott spricht aus jeder Seite, aus diesem Buch. Ohne den Heiligen Geist wird die Bibel nicht verstanden. Und ohne den persönlichen Reden des Herrn zu dir, zu mir, zu uns, verstehen wir die Sache Gottes nicht. Das Reich Gottes nicht. Du musst also den Meister aus der Bibel raushören. Was sagt der Meister? Zuerst bei ihm in der Lehre sein, bevor du überhaupt was andere lehrst. Weißt du, wir haben so viele Leute, Gott möge verzeihen, aber wir haben so viele Leute, die wollen andere lehren, aber selbst haben es nichts gelernt. Aber du musst zuerst mal selber was gelernt haben. Ein Wegweiser, oder ich kann jemand nur weiterführen, wenn ich selbst den Weg kenne und den Weg gegangen bin. Selbst die Erfahrung gemacht habe. Und deshalb, versuch nicht irgendjemand zu belehren über Sachen, wie kriegt man Kinder, wenn du noch keine Kinder großgezogen hast. Und noch kein Kind ausgetragen hast. Weißt du, aber die Leute wissen alles Bescheid. So aus dem Buch heraus. Wir sollen nicht aus dem Buch heraus, sondern aus der Wirklichkeit heraus das Leben kennen. Mit dem Herrn zusammen sein. Gott muss uns die Augen öffnen. Wir brauchen ein offenes Ohr, wie ein Jünger, steht in der Bibel einmal irgendwo. Dass wir das Reden Gottes verstehen, den Geist Gottes verstehen, sonst überhören wir alles und übersehen alles. Das meiste eigentlich dann. Und das Wichtigste begreifen wir nicht. Höre des Meisters Stimme. Nur so bist du gut gerüstet den Krisenzeiten gegenüber, den Konflikten. So bist du fähig, alles zu überleben, egal was kommt, egal wie du geschaukelt und geschüttelt wirst. Du bist befähigt, ein anderes Leben zu leben, wenn du die Stimme des Meisters gehört hast. Nicht von irgendjemand, sondern von dem, der sein Handwerk versteht, der schon Millionen und Abermillionen geholfen hat. Höre die Stimme des Meisters in Sachen Zukunft, in Sachen der Ewigkeit des Lebens nach dem Tod, nach dem Jenseits. Höre die Stimme des Meisters und dann wirst du in deinem Leben eine andere Qualität haben. Einen anderen Halt. Du wirst eine andere Kraft freisetzen. Dann die Kraft Gottes wird dich dann halten. Von dem Moment, wenn du seine Stimme gehört hast, wir können nicht lassen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Dann bist du ein apostolischer Mensch. Dann kannst du anderen helfen und anderen dienen. Aber vorher nicht. Zuerst muss dir geholfen werden. Zuerst musst du gesund werden. Zuerst musst du stark werden. Zuerst musst du Glauben bekommen. Zuerst musst du brennen. Dann kannst du auch andere anstecken. Vorher ist es alles Käse. Wirklich. Alles wertlos, alles nur Blabla, nur Theater. Weißt du, im Theater studiert man seine Rollen so perfekt ein, da spielt man so, als alles echt wäre. Das ist alles falsch, da stirbt man 10-mal am Tag, steht man wieder auf. Aber das ist kein Tod, das ist nur ein bisschen Marmelade da oder was weiß ich, Ketchup. Was hörst du, was siehst du, was liest du, was prägt dich ein? Kann der Meister dir was sagen? Willst du den Meister hören heute? Bist du bereit? Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Es wäre schön zu wissen, zu erfahren. Das kannst du. Der Meister spricht erst, wenn du ihm zuhörst. Er gibt uns die Zeit, wann er mit uns reden will. Der Meister ist da und ruft dich. Weißt du, es gibt nicht immer Zeiten, dass Gott mit uns reden möchte. Die Zeit ist, wenn die Zeit reif ist, wenn er da ist, dann will er mit uns sprechen. Und wir müssen bereit sein, immer auf Empfang sein und zu hören, was er zu sagen hat. Wie höre ich die Stimme Gottes? Maria saß zu den Füßen Jesu, habe ich gelesen am Anfang, Johannes 11, Vers 28. Martha sagt zu Maria, der Meister ist da und lässt dich rufen. Gerade durch die Martha. Ist das nicht komisch? Er hätte die Maria benutzen können, aber nein, die war zu weltfremd. Die war zu viel theologisch und zu viel geistlich und zu supergeistlich. Aber die Martha war so eine Täterin. Und Gott spricht durch Täter des Wortes, die Jesus dienen. Praktisch, Gott spricht durch praktisch veranlagte Menschen. Denn die praktisch veranlagten Menschen verstehen Jesus besser wie die Philosophen und Theologen und was weiß ich welche Logen. Gott spricht zu uns durch die Täter des Wortes, sehr intensiver, die das tun. Ich sage, ja gut, ihr könnt viel reden, aber ich mache das. Ich mache das. Weißt du, er ist den Tätern näher als nur den Träumern und Visionären. Du kannst tausendmal Visionen haben, die Vision kann nicht realisiert werden, wenn kein Täter da ist, wenn es nicht zur Tat wird. Gott selbst muss uns das Ohr und die Augen öffnen. Du kannst es nicht, ich kann das auch nicht. Ich würde es gerne tun, ich würde euch alle den Brustkorb aufreißen und kann sagen, komm, Herr Jesus, füll das Herz. Aber in meiner Bibel heißt es, und der Herr tat der Lydia das Herz auf. Und plötzlich verstand sie, diese Purpurkrämerin, und hat sogar die Apostel in ihr Haus aufgenommen, und dort hat sie wahrscheinlich auch ihre Gemeinde gehabt. Du siehst, der Herr tat ihr das Herz auf, nicht nur für Jesus, sondern der Herr tat ihr das Herz auf, dass sie sogar die Apostel aufnahm. Und wenn ich die Bibel lese, sie hat sogar nachher den Lukas noch geheiratet. Denn der Lukas taucht hier unter und taucht nachher später irgendwo wieder auf in diesem Wir-Bericht der Apostelgeschichte. Also, der Herr tat ihr das Herz auf. Kann der Herr dir dein Herz auftun für seine Sache? Man kann viel erzählen und sagen und predigen und so weiter und vormachen. Wenn Gott nicht eingreift, bleiben wir blind. In Jesaja 35, Vers 5. Aber wenn er eingreift, wenn er nicht eingreift, bleibt unser Herz verschlossen, unsere Hände verschlossen, unsere Füße steif. Aber wenn er eingreift, Jesaja 35, Vers 5, dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Ohren der Tauben werden aufgetan. Dann, wenn der Herr das Herz öffnet, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes, Johannes 8, 47. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Wer also vom Meister ist, vom Meister, beim Meister in der Schule war. Und wir müssen die Meisterschaft so verstehen, nicht wie heute, das lernt man da in der Schule alles. Der Meister hat Geheimnisse gehabt. Und das gab an seinen Sohn meistens weiter und so weiter. Geheimnisse. Und bis heute gibt es ja Geheimnisse. Du weißt, man weiß heute noch nicht einmal, was für eine Mischung Coca-Cola hat. Das sind Rezepte, Geheimrezepte. Und diese Geheimrezepte, Gott möchte dir ein Geheimrezept seiner Kraft, seines Geistes, seiner Wirkung ein Stück weitergeben. Geheimrezepte. Aber das kann man nicht irgendjemand anvertrauen. Da muss man Vertrauen haben. Auf sich, auf den Mann und auch die Frau sich verlassen können, dass er das auch nicht mehr weitergibt, sondern nur würdigen Menschen weitergibt. In den Sendschreiben heißt es immer wieder 7-mal, wer Ohren hat zu hören, der höre. Der soll hören, was der Geist in Gemeinden sagt. Und jeder Gemeinde sagt er was anders, jeder Menschen sagt er was anders. Der Meister ruft dich. Gott lehrt und führt jeden individuell. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast. Er hat mich anders geführt wie dich und dich anders als mich. Er lehrt jeden ganz persönlich. Der nimmt so auf die Seite und sagt, ich will mit dir sprechen. Der Meister ist da und ruft dich. Stehst du auf, wie Maria, springst du auf und gehst ihm entgegen oder bleibst du sitzen und sagst, er soll zu mir kommen, wenn er was will. Solche Christen gibt es auch. Und das ist die Masse, die sitzen bleibt. Aber Maria sprang auf und sagt, ich will, ich bin bereit. Der Meister ist da. Hörst du, wie er zu dir spricht, bei dir anklopft? Hörst du, was er dir sagt in dieser ernsten Zeit? Und beginnst du einen Dialog mit dem Meister? Einen Dialog? Fang an, mit ihm zu kommunizieren. Ohne Angst und Hemmungen. Der wird dich nicht rausschmeißen. Der wird dich nicht entlassen. Der wird dich nicht schlagen. Und erschlagen. Wir haben bei den Aposteln auch. Weißt du, es ist so und so. Nicht alle Menschen sind gleich. Der Johannes bei dem Abendmahl lag an der Brust Jesu und er hörte den Pulsschlag Jesu wie kein anderer. Der hörte, was Jesus in seinem Inneren spürt, wie sein Herz, wie den Bluthochdruck steigt. Jetzt geht's zur Kreuzigung hin. Er spürte das. Das hat Petrus nicht gespürt. Und dann, als der Herr sagte, einer wird mich verraten, dann fragt er, wer es ist. Johannes, weißt du, frag doch den Meister, wer ist es? Weißt du, es gibt Leute, die sind ganz weit weg vom Heiland, obwohl sie in der Jüngerschar sind, obwohl sie Jesus nachfolgen. Judas war ganz weit weg, ganz am Rande. Aber Johannes war an der Brust Jesu, hat so intime Sachen von Jesus gehört, Jesus gerochen. Der Meister will dich jeden Tag sehen, jeden Tag dir begegnen, jeden Tag mit dir reden, jeden Tag dir was offenbaren, jeden Tag dich was lehren. Der Meister ruft dich. Du kannst deinen Alltag nicht allein meistern. Du brauchst den Meister für den Alltag, für deine Situation. Du musst ihn jeden Tag haben. Du kannst nicht allein die Bibel lesen. Du brauchst jemanden, der dir die Bibel erklärt, der selbst die Bibel kennt. Jemand kam die Tage zu mir und sagt, ja, ich lese die Bibel allein, ich brauche kein Bibelstudium. Ja, bitte, dann braucht er keins. Ich habe jemand angeboten, am Büchertisch haben wir das Material, kannst du kaufen. Oder gibt es CDs, kannst du im Internet runterladen. Ja, ich studiere meine Bibel selber. Kannst machen, musst auch selbst studieren. Ich kann nicht für dich studieren, aber du brauchst Anleitung. Wie soll ich verstehen, sagt der Mann, der Äthiopier, wie soll ich verstehen, wenn mich niemand unterweist? Du brauchst Unterweisung, Bruder, Schwester. Und das ist Martha, nicht die Maria. Die Martha ist es, die dir da sagt und dir vorbetet und dir erklärt. Und Gott benutzt sein Bodenpersonal immer noch, leider. Er wird zu dir keinen Engel schicken. Er sagt, schreibe einen Engel zu Laodicea. Das war der Pastor, der Bischof, das war der Engel. Gott will, dass du über dich selbst hinauswachst. Das Format des Meisters annimmst, aber du musst beim Meister sein, du musst von ihm lernen, musst ihm dienen und du musst reif werden, auf seine Stimme zu hören. Solche Leute, die sagen, ich weiß alles, die sind noch nicht reif für Gott, die sind auch nicht reif für irgendeine Lehre. Die können nicht einmal Gott dienen. Du musst zuerst mal angeleitet werden. Wie macht es? Gut, ich mache das nach Gefühl. Kannst es? Das ist aus dem Bauch heraus. Da wird es nur noch was Bäuchliches. Die bei Jesus bis zum Schluss geblieben sind, die sind seine Jünger gewesen. Die durchgehalten bis zum Abendmahl. Bis zum Abendmahl, das war der Schluss, das Ende. Die haben auf die Stimme des Meisters gehört. Und die sind es auch nachher, die seine Geschichte fortgesetzt haben. Es gibt so viele, die nur an das Irdische interessiert sind, so wie dieser reiche Jüngling noch. Oh, die denken nur, wann wirst du Israel aufrichten, dem Emmausbrüder? Weißt du, die denken nur materialistisch, sichtbar, irdisch, europäisch, amerikanisch, deutsch oder was weiß ich wie, verstehen den Meister noch nicht, was da überhaupt dahinter steckt. Hören den Meister gar nicht reden. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete? Der Meister spricht, aber die verstehen nicht, die reden sich aneinander vorbei. Und wie oft redet Jesus an dir vorbei und du hörst es nicht? Er hat noch viel zu sagen. Wir hören den Meister nicht. Und ich sag dir, wann wir den Meister nicht hören, das solltest du auch wissen, solange wir nur an Erfolg interessiert sind, hören wir den Meister nicht. Solange wir nur an Macht und Autorität ausüben und so weiter interessiert sind, wir hören den Meister nicht. Solange wir nicht den Geist des Dienens haben. Der Größte unter euch soll euer aller Diener sein. Wir hören den Meister nicht, solange es nur um unseren guten Ruf geht, unser Image oder unsere Profilierung. Wir hören den Meister nicht, solange es immer um uns geht. Wann willst du das Reich Israel aufrichten? Der Herr sagt, das gebührt euch gar nicht zu wissen. Das wird er auch gar nicht tun. Nie mehr. Ihr sollt Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir hören den Meister nicht, solange es uns um Gemeindewachstum geht oder um unsere Versorgung geht oder um unsere Finanzen geht. Wir werden den Meister nicht hören. Wir werden den Meister hören, wenn es um ihn geht. Um ihn allein. In 1. Johannes 4, Vers 6, doch wer von Gott ist, der hört uns. Wer von Gott ist. Und Tatsache ist, dass die meisten nicht von Gott sind. 1. Johannes 4, Vers 6. Wer von Gott ist, der nimmt uns auf, sagt Johannes. Der versteht uns, wer von Gott ist. Der glaubt uns. Der akzeptiert es. Weißt du, was willst du mir befehlen? Stell mal vor, was will ich befehlen? Wenn du von mir nichts annimmst, wirst du auch von Jesus nichts annehmen. Wenn du von deinem Bruder, deiner Schwester nichts annimmst, wirst du von Jesus auch nichts annehmen. Ich kann dir sicher sein. Denn der Herr lehrt uns durch unsere Mitgeschwister und Mitbrüder. Korrigiert uns, spricht zu uns, arbeitet an uns. Wenn wir nicht von Gott ergriffen sind, kann Gott uns nichts geben. Lass uns ehrlich sein, man kann den Glauben nicht trainieren, so wie man seine Sinne und seine Vernunft trainiert. Man kann nur wachsen in der Gnade Gottes. Der Glaube ist ein Werk des Heiligen Geistes. Es wird euch gegeben werden. Aber wir müssen offen sein, auf Empfang geschaltet haben. Wir müssen geistliche Reife haben. Und dann kriegt man die Offenbarungen, die wir brauchen. Das Wissen, das Know-how. Und nicht nur das Know-how, sondern auch die Fähigkeit, das zu tun. Was nützt mein Know-how? Ich habe die Mittel nicht da, ich habe das Werkzeug nicht da, ich habe keinen Auftrag, ich habe keinen Platz, wo ich was tun kann. Es muss uns gegeben werden. Dann können wir es tragen, dann können wir es verkraften. Dann schaffen wir es auch. Und nur reife geistliche Menschen werden Offenbarungen haben und die Offenbarungen auch ausleben, die Träume verwirklichen. Bei den anderen wird es nur Märchen bleiben, so wunderbare, schöne Geschichten von früher. Die Träume, mit denen bleibst du arm. Und so viele Menschen verträumen ihr Leben. Ihr Leben verträumen sie, anstatt dass sie die Träume realisieren. Weißt du, Impulse, Inspirationen, Visionen, Eingebungen, Entscheidungen oder Segnungen oder Eindrücke und so weiter, sie müssen verarbeitet werden. Die müssen verarbeitet werden. Was nützt die ganze Palette von den ganzen gnädigen Stunden und seligen Stunden in Gegenwart Jesu, wenn die nicht verwirklicht werden? Lieber 5 Minuten in der Gegenwart Jesu und dann verwirkliche ich das, setze ich es um. Offenbarung und Reife gibt es nicht zu Schleuderpreisen. Und kannst auch nicht im Supermarkt kaufen. Auch nicht lernen. Du musst hineinwachsen. Beim Meister wächst man hinein in die Sache, in das Handwerk. Man wächst hinein. Der Mensch reift nicht durch große, wunderbare, wundersame Dinge, die er gesehen hat. Und das haben wir alles mit Jesus erlebt. Weißt du, ich könnte auch Geschichten, ein Buch schreiben, was ich alles schon mit Jesus erlebt habe. Aber weißt du, wo ich am meisten gewachsen bin? In den Krisen. Und weißt du, wenn du durch Zweifel gehst, durch dunkle Stunden gehst, durch Anfechtungen gehst, durch Tal der Todesschatten gehst, durch Wüsten gehst, da lernst du. Da lernst du. Und nicht, wenn du da ja auf Wolke Nummer 7 oder auf den Olymp oben sitzt. Erst wenn wir ganz allein mit Gott übrig geblieben sind, wenn uns niemand mehr zuhört, niemand zuschaut, dann hörst du den Meister. Dann ist nur noch er übrig, denn mit ihm haben wir einen Vertrag. Ich bin in der Lehre, in der Ausbildung des Herrn. Ich möchte dich einladen für heute Nachmittag, wenn es geht, um 14.30 Uhr. Deine Siege werden in der unsichtbaren Welt entschieden. Deine Siege werden in der unsichtbaren Welt entschieden, nicht hier. In der verborgenen Welt, in der Welt, wo du allein mit deinem Gott bist. Darüber möchte ich heute Nachmittag noch sprechen. Das reicht mir nicht mehr hier aus, das auszuführen. Aber die Siege, deine Siege werden in der unsichtbaren Welt entschieden. Du betest hier und 21 Tage kriegst keine Antwort. Manchmal 21 Jahre nicht. Nicht nur 21 Tage. Weißt du, es wäre schön, wenn ich nur 21 Tage warten könnte. Aber ich muss manchmal 21 Jahre warten, bis es soweit ist. Kriegst keine Antwort. Und dann kommt der Michael angerast und sagt, du Daniel, als du gebetet hast, wurde dein Gebet sofort erhört. Aber der Fürst von Medien und Persen hat mich aufgehalten. Es gibt so viele Hindernisse, die uns aufhalten, dass die Antwort Gottes nicht zu uns sofort auf die Stelle rüberkommt. Aber die Entscheidung ist gefallen. Als du gebetet hast, als du den Herrn angerufen hast, als du den Traum gehabt hast, als der Meister dich gerufen hat, hat er von dir was gewollt, dir was gegeben, dir was anvertraut, schon für dich etwas vorbereitet. Entdecke die Pläne Gottes in deinem Leben. Und Gott hat großartige Pläne mit dir. Der Meister ruft dich. Was mich zum Herrn oder in den Dienst ganz stark hineinmanövriert hat, ich bin auch so hineinmanövriert worden. Ich gehe spazieren an einem Baggersee bei Augsburg. Da gehe ich spazieren, weil zu Hause konnte ich nicht beten, wir waren zu viele Leute zu Hause. Dann bete ich und will mit Gott reden. Es war ein schöner Abend, sehr angenehm. Und bevor ich gebetet habe, ich wollte mit Gott allein sprechen, habe ich das Gebet abgelaufen, ob da ein Mensch ist, denn ich will mit Gott allein sein. Und plötzlich höre ich, Johannes! Da war doch keiner da. Und noch einmal, Johannes. Und dann plötzlich fällt mir ein, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und ich wusste, Gott hat mich gerufen. Da war keiner. Ich bin das Gebiet abgelaufen, da war kein Mensch da. Und niemand kennt meinen Namen. Und er sagt, Johannes, Gott will dich bei deinem Namen rufen und will mit dir sprechen. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich habe Angst. Wenn du jemanden hörst und niemanden siehst, Siege werden in der unsichtbaren Welt entschieden. Wenn du jemanden hörst und niemanden siehst, dann denkst du, um Himmels Willen, ist da ein Geist da, ein Gespenst? Ist da doch ein Mensch irgendwo versteckt? Aber dann, mir ging es wie dem Moses, Gott fing an mit mir zu sprechen. Ich wollte gar nicht nach Hause gehen. In der Gegenwart Gottes, wenn du einmal dort hineingeratest, willst du nicht mehr nach Hause, willst du gar nicht mehr, dann möchtest du gar nicht mehr zurück auf diese Welt womöglich. Du bist bei Gott. Der Meister ist da und ruft dich. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns den Ruf Gottes hören. Vielleicht zum ersten Mal heute. Aber Gott will mit dir sprechen und gib ihm die Antwort. Vielleicht hat er schon zu dir gesprochen, aber du bist noch nicht aufgestanden wie Maria. Du bist noch nicht zum Heiland hingesprungen und du bist nicht da, wo Jesus dich haben will. Lies mal in Johannes Evangelium weiter, wo die Maria hingesprungen ist und wo sie hingegangen ist und was sie gemacht hat und was der Meister mit ihr gemacht hat und was der Meister mit den beiden gemacht hat. Du musst entdecken, wie der Herr arbeitet und er arbeitet an dir. Und ich weiß an jedem von euch, ihr werdet nicht hier in der Gemeinde, ihr würdet die Predigten nicht hören, wenn Gott nicht an euch arbeitet. Und ich habe Angst um die Gemeinde, ich habe Angst um mich selber, weil Gott an uns arbeitet. Weißt, Gott tut hinzu und Gott nimmt weg. Gott heiligt uns und weißt, ich predige, das ist das Einzige, was ich kann. Aber Gott ist der, die Resultate bringt. Ich bezeuge und er überzeugt. Und er ist derjenige, der uns formt. Ich kann euch viel erzählen, aber der Heilige Geist und der lebendige Gott gestaltet uns. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton. Er ist der Meister. Und er weiß, was aus unserem Leben werden soll. Deshalb, es ist nicht leicht, in dieser Gemeinde zu sein. Es ist nicht leicht, zu dieser Gemeinde zu gehören. Wenn du da eine Entscheidung getroffen hast und sagst, ich will dazu gehören, weißt du, wir nehmen keine Mitglieder auf. Ich kann mit Mitgliedern nichts anfangen. Das sind nur Papierleichen. Und es kann nur für Papier, was wir ist, für den Staat. Und wir arbeiten nicht für den Staat, wir arbeiten für den Himmel. Und Gott arbeitet an uns, ihr Lieben. Das ist manchmal grausig. Oh, ich weiß, das ist manchmal sehr hart, sehr schwer, wie Gott uns auf die Seite nimmt, wie er dann mit uns spricht. Und dann ist das Problem, ich predige hier und dann sagen mir Leute kommen, das haben wir heute Nachmittag miteinander gesprochen darüber, das haben wir gestern gesprochen. Und das liegt in der Luft. Gott weiß, was in der Luft liegt. Also wir werden von der unsichtbaren Welt bestimmt und gesteuert und gelenkt und geführt. Und es ist so wichtig, dass der Herr uns führen kann, dass der Herr uns auf die Seite nehmen kann und mit uns handeln kann. Vater, ich danke dir für die Gemeinde, ich danke für die Geschwister heute ganz besonders. Herr, dass du die Gemeinde zurüstest. Du bist es, der uns zurüstet, der uns ausbildet, der uns qualifiziert, der uns in die Lehre nimmt und uns die Lektionen gibt, die gut sind und die wichtig für uns sind und die wir verstehen sollen. Und du arbeitest so lang mit uns, bis wir es verstanden haben, bis wir kapiert haben, bis wir darauf eingegangen sind, bis wir Ja gesagt haben, bis dein Wille erfüllt wurde, bis deine Wünsche, deine Träume, nicht unsere Wünsche, nein, Herr, deine Wünsche und deine Träume und deine Visionen sich mit unserem Leben verwirklicht haben. Ich segne die Gläubigen, die hier sind. Halleluja. Der Name des Herrn sei gelobt und gepriesen. Halleluja, halleluja. Danke, Jesus. Danke für diesen Tag. Danke für dein Wort. Amen.